Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Spanien sind nach dem Ende des Fluglotsenstreiks die meisten Flugverbindungen wieder aufgenommen worden. Es kommt aber noch zu Verspätungen. Einige Fluggesellschaften brachten Passagiere, die wegen des Streiks festsaßen, mit Sondermaschinen ans Ziel. Die spanische Regierung hatte gestern den Alarmzustand ausgerufen und damit die Fluglotsen gezwungen, ihren unangekündigten Streik zu beenden.
Sie arbeiten wieder in ihren Kontrolltürmen, die spanischen Fluglotsen. Doch hinter ihnen stehen Soldaten, um das zu überwachen. Denn die Regierung hat den Alarmzustand ausgerufen. Die meisten Flüge starteten und landeten heute wieder. Die Schlangen sind zwar noch etwas länger als üblich und nach wie vor gibt es Verspätungen, aber der Betrieb an Spaniens Flughäfen normalisiert sich langsam wieder. Um das auch weiter zu garantieren, will Spanien den Alarmzustand, der zunächst für 15 Tage gilt, im Notfall auch verlängern. Die Lotsen müssen mit harten Konsequenzen rechnen. Die Normalität kehrt wieder ein und deshalb ist es jetzt an der Zeit, Recht zu sprechen. Das Verhalten war unverantwortlich und kann nicht straflos bleiben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt und die Flughafengesellschaft hat 442 Disziplinarverfahren eingeleitet. Auf den Rollfeldern herrscht wieder Betriebsamkeit. Mit ihrem unangekündigten Ausstand wollten die Flugkontrolleure gegen Einkommensverluste und zusätzliche Arbeitsstunden protestieren. Hunderttausende Touristen blieben deshalb an einem der reisestärksten Wochenenden des Jahres auf der Strecke. Genervt sind auch heute noch viele der seit Freitag auf ihren Flug wartenden Passagiere. Und die Bilder von den gestrandeten Urlaubern sind ein herber Schlag für die Reiseindustrie.
Die Tourismusbranche spricht von Einbußen in Höhe von 250 Millionen Euro. Doch viel schlimmer ist der Schaden für das Image Spaniens. Ein Land, das wegen ein paar außer Kontrolle geratener Kontrolleure ins Flugchaos stürzt und den Alarmzustand ausrufen muss. Das hat eine verheerende Außenwirkung für das eh schon krisengebeutelte Reiseland.
Bundesarbeitsministerin von der Leyen plädiert für einen Mentalitätswandel in der Zuwanderungsfrage. Der Welt am Sonntag sagte sie, es müsse das Bewusstsein dafür geweckt werden, dass ausländische Fachkräfte den Wohlstand aller sicherten. Fachpolitiker der Unionsfraktion im Bundestag haben sich auf ein Eckpunktepapier für eine leichtere Zuwanderung verständigt. Einige Punkte sind in der Regierungskoalition aber umstritten.
Was eine echte Fachkraft ist, die muss auch kräftig verdienen, mindestens 66.000 Euro, wenn sie von außerhalb der EU kommt. Die Grenze senken will das CDU-geführte Arbeitsministerium, aber die Bundestagsfraktion von CDU-CSU stellt sich dagegen, deren Vorsitzender im ARD-Bericht aus Berlin:
Wir sind dafür, dass wir keine gesetzlichen Änderungen vornehmen. Es müssen zunächst einmal die Fachkräfte aus unserem eigenen Land in Arbeit kommen. Wenn ich an die vielen tausenden jungen Leute denke, die eine Stelle suchen, wenn ich daran denke, dass man jeden Spezialisten aus der ganzen Welt bereits jetzt nach Deutschland holen kann, gibt es so einen konkreten Bedarf nicht.
Und falls doch, so Kauder, könne die Arbeitsministerin die Regeln für einzelne Branchen oder Betriebe per Ausnahmegenehmigung lockern. Ganz anderer Meinung ist die FDP, die, genau wie der Verband der Arbeitgeber, die Einkommensgrenze für viel zu hoch hält.
Wir haben noch keine Festlegung über eine Größenordnung. Wir können aber als Anhaltspunkt nehmen, was so die Einkommen von Berufseinsteigern in ingenieurwissenschaftlichen Berufen sind. Und die liegen eher bei 40 als bei 60.000 Euro. Also insofern muss diese Grenze überarbeitet werden.
Nicht mit der CSU, die gar nichts am Status quo ändern und statt hoch am liebsten nur Höchstqualifizierte einwandern lassen will.
Höchstqualifizierte können kommen, wenn sie über 66.000 Euro verdienen. Darunter können alle diejenigen kommen, die eine Vorrangprüfung bestehen. Das heißt, die Arbeitskräfte, die am deutschen Arbeitsmarkt nicht vorhanden sind, können durch das Ausland zuwandern.
Die CSU verweist auch auf den 1. Mai 2011. Ab dann ist der deutsche Arbeitsmarkt für alle EU-Bürger komplett offen. Am Donnerstag soll das strittige Thema im Koalitionsausschuss behandelt werden.
Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger hat sich für eine umfassende Modernisierung des Datenschutzes ausgesprochen. Zur Begründung verwies die FDP-Politikerin im Hamburger Abendblatt auf den wachsenden Einfluss des Internets auf alle Lebensbereiche. Eine gesetzliche Regelung dürfe sich nicht auf einzelne Aspekte und Angebote beschränken. Um die Privatsphäre zu schützen, sei es notwendig, Einwilligungs- und Widerspruchsrechte grundsätzlich im Datenschutzrecht zu verankern. In Israel sind die verheerenden Waldbrände dank massiver internationaler Hilfe unter Kontrolle. Das teilte der Sprecher der Einsatzkräfte mit. 35 Löschflugzeuge und Hubschrauber waren heute permanent im Einsatz. Derweil hat innenpolitisch die Diskussion über Verantwortlichkeiten begonnen. Das Feuer vernichtete im Karmelgebirge ein Gebiet von der Größe des bayerischen Ammersees. Mehr als 40 Menschen kamen ums Leben.
Teure Hilfe aus den USA. Eine Boeing 747 schüttet Löschchemikalien auf das nordisraelische Karmelgebirge. Etwa 180.000 Dollar pro Tag kostet der Einsatz den israelischen Steuerzahler, nachdem die nationale Feuerwehr mit den eigenen Mitteln versagt hat. Verzweifelt bittet der israelische Regierungschef Netanyahu am Freitag das Ausland um Unterstützung. Nachdem nun der Großbrand unter Kontrolle ist, verspricht er auf der Kabinettssitzung, die Feuerwehr aufzubauen und den vom Brand Betroffenen zu helfen. Ich will keine Verzögerungen mehr, ich will keine Bürokratie und ich will schnelle Lösungen. Ich will, dass innerhalb von ein paar Tagen alle Leute in ihre Häuser zurückkehren können. Der für die Feuerwehr zuständige Innenminister und Chef der ultraorthodoxen Schass-Partei Eli Yishai gab vorgestern noch Interviews, aber war heute für Kameras nicht zu haben. Immer mehr Israelis sagen, er müsse zurücktreten. Doch Yishai argumentiert, er wollte die Feuerwehr längst besser ausstatten, hätte jedoch kein Geld bekommen. Was bleibt, ist den Kameras die Jugendlichen vorzuführen, die das Feuer ausgelöst haben sollen. Der Waldbrand im Karmelgebirge hat gezeigt, wie verletzlich die Militärmacht Israel sein kann. Die Medien im Land suchen jetzt die politisch Verantwortlichen, doch keiner will Verantwortung übernehmen. Stattdessen soll es mal wieder eine Untersuchung geben, die so lange dauern dürfte, bis die Öffentlichkeit das Ereignis vergessen hat.
In Moskau sind mehrere Menschenrechtsaktivisten für ihr Engagement ausgezeichnet worden. Die Menschenrechtsorganisation Moskauer Helsinki-Gruppe ehrte den Anwalt Juri Schmidt, der den inhaftierten Ex-Jukos-Chef Chodorkowski vertritt. Außerdem erhielt die Umweltaktivistin Chirikova einen Preis. Sie hatte sich gegen den umstrittenen Bau einer Autobahn durch ein Waldstück bei Moskau eingesetzt. Mehrere Kritiker des Projekts waren angegriffen und verletzt worden.
Applaus für eine der mutigsten Frauen Russlands. Jewgenia Chirikova, Umweltaktivistin und Bürgerrechtlerin, wurde heute mit dem Menschenrechtspreis der Moskauer Helsinki-Gruppe ausgezeichnet. Die Organisation ist die älteste Bürgerrechtsgruppe des Landes. In den 70ern wurde sie von einigen mutigen Sowjetdissidenten gegründet. Auch im heutigen Russland sind Menschenrechte längst nicht garantiert, werden Kritiker drangsaliert. Chirikova kämpft gegen die Abholzung eines Waldes bei Moskau, prangert Korruption in den Behörden an. Zwei ihrer Mitstreiter wurden bei brutalen Überfällen lebensgefährlich verletzt. Sie lässt sich nicht einschüchtern. Ich habe immer gedacht, ich lebe in einem glücklichen Land mit Demokratie und Pressefreiheit, bis sie anfingen, vor meiner Haustür einen Wald abzuholzen. Und ich gemerkt habe, dass es gefährlich ist, dagegen zu sein. Erst wenn es dich direkt betrifft, verstehst du, was los ist in deinem Land. Auch der Anwalt Juri Schmidt wurde heute ausgezeichnet. Er hat viele Menschenrechtsprozesse geführt. Zurzeit verteidigt er den ehemaligen Ölmilliardär und Putin-Kritiker Michail Chodorkowski vor Gericht. Am Abend gab es noch ein Jubiläum zu begehen. Heute vor 45 Jahren fand in Russland die allererste Menschenrechtsdemonstration statt. Einige der Regimegegner aus Sowjetzeiten sind auch heute noch dabei. Früher waren wir Dissidenten. Wir waren gegen die sowjetischen Gesetze. Heute sind nicht die Gesetze das Problem, sondern dass unsere Machthaber sie ständig verletzen. Genau an dieser Stelle hatte die erste Demo damals stattgefunden. Zum Jubiläum kamen etwa 100 Teilnehmer.
Der Konflikt zwischen den beiden koreanischen Staaten droht sich zu verschärfen. Das kommunistische Nordkorea warnte den Süden vor weiteren Militärübungen und Manövern im Gelben Meer. Dadurch könne die Lage außer Kontrolle geraten, hieß es in der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Südkorea hatte zuvor gedroht, Kampfjets im Fall eines neuen Angriffs einzusetzen. Ende November waren beim Beschuss durch nordkoreanische Granaten auf die Insel Yeonpyeong 4 Südkoreaner getötet worden. Etwa 29 Millionen Ägypter waren heute dazu aufgerufen, über die endgültige Zusammensetzung des Parlaments zu entscheiden. Die beiden größten Oppositionsparteien hatten im Vorfeld zum Boykott aufgerufen. Sie werfen den regierenden Nationaldemokraten von Präsident Mubarak vor, die Ergebnisse der ersten Runde vor einer Woche manipuliert zu haben. Bei der Stichwahl heute ging es um gut die Hälfte der insgesamt 508 Sitze.
Auf dem Balkan haben heftige Regenfälle Überschwemmungen ausgelöst. Im Nordwesten Albaniens mussten mehr als 10.000 Menschen ihre Häuser verlassen, berichtete der Zivilschutz. In der Stadt Shkodra stehe das Wasser bis zu 2 Meter hoch. Einige umliegende Dörfer seien von der Außenwelt abgeschnitten. Nahe der bosnischen Stadt Tuzla starb eine Frau, als ihr Haus einen Hang hinabrutschte. In Bulgarien wurde eine Fernstraße vom Hochwasser des Flusses Struma unterspült.
Bei dem Unfall in der ZDF-Sendung Wetten, dass gestern Abend hat sich der Wettkandidat am Rückenmark verletzt. Er habe Lähmungserscheinungen, so die Ärzte. Ob Schäden bleiben, sei noch unklar. Der 23-Jährige war gestürzt, als er versuchte, mit Sprungfedern an den Füßen über ein Auto zu springen. Moderator Gottschalk wies in der Süddeutschen Zeitung den Vorwurf zurück, er habe unter dem Druck, hohe Zuschauerquoten zu erreichen, eine zu gefährliche Wette zugelassen. Borussia Dortmund baut seine Führung weiter aus. Die Westfalen holten in ihrem 8. Auswärtsspiel den 8. Sieg und schlugen den 1. FC Nürnberg mit 2:0. Im 2. Sonntagsspiel schlug Bayer Leverkusen den 1. FC Köln mit 3:2. Die Tore schossen Helmes, Barnetta und Reinerts für Bayer. Für Köln trafen Scheromel und der eingewechselte Lanich. Die Tabelle: Dortmund auf Platz 1 vor Mainz und Leverkusen. Bayern München liegt auf dem 7. Rang. Die 2. Hälfte der Tabelle führt Bremen an. Schalke kann sich etwas von der Abstiegszone lösen. Auf den letzten 3 Plätzen bleiben Stuttgart, Köln und Mönchengladbach.
Ein Triumph für die Geschichtsbücher. Zum 100. Mal in Folge siegte eine deutsche Rennrodlerin bei einem Weltcuprennen. Tatjana Hüfner vervollständigte diese Serie auf der Bahn von Winterberg im Hochsauerland. Schon im 1. Durchgang hatte die Pilotin aus Blankenburg im Harz geführt und diesen Vorsprung souverän vor ihrer Mannschaftskollegin Nathalie Geisenberger verteidigt. Seit November 1997 stehen also nur deutsche Rodlerinnen oben auf dem Podest. Immerhin ergatterte Alex Gaff aus Kanada Rang 3.
Historischer Erfolg für die deutschen Viererbobs. Erstmals in der Weltcup-Geschichte gelang in Nordamerika ein Dreifachsieg. Der 26-jährige Manuel Machate gewann mit 2 Zehntelsekunden vor Karl Angerer, beide in Berchtesgaden geboren. Dritter wurde der Thüringer Maximilian Arndt. Für den Weltcup-Neuling Machate war es nach dem Zweierbob-Erfolg von Wissler der 2. Weltcup-Sieg und der 4. Podestplatz im 4. Rennen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 6. Dezember.
Das Tief über Skandinavien lenkt wieder kältere Luft heran. Ein weiteres Tief über der Biskaya versorgt uns mit milder Mittelmeerluft. An der Luftmassengrenze im Süden Deutschlands entwickeln sich teilweise ergiebige Niederschläge. Zudem setzt auch im Bergland Tauwetter ein, sodass es zu lokalen Überschwemmungen kommen kann. In der Nordhälfte lockert es heute Nacht gebietsweise auf, während vor allem im Osten und Süden Schnee fällt, in tieferen Lagen auch Regen, der stellenweise gefriert. Morgen fällt südlich des Mains zunächst überwiegend Schnee, der sich von Süden her zunehmend in Regen verwandelt. In der Nordhälfte teils aufgelockert mit Sonnenschein, teils stark bewölkt und nur vereinzelt etwas Regen oder Schnee. Der Wind weht schwach an der See, auch mäßig in der Südhälfte aus östlichen, sonst aus westlichen Richtungen. Im Osten heute Nacht bis -6, am Oberrhein 0 Grad, dort morgen +5, im Thüringer Becken -3 Grad. Dienstag und Mittwoch fällt gebietsweise kräftiger Regen oder Schnee Richtung Norden, teils freundlich, teils trüb und meist trocken. Am Donnerstag wechselhaft und wieder etwas kälter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Tom Buro. Darin Druck auf WikiLeaks, wie das Enthüllungsportal seine geheimen Daten sichert und online bleibt. Außerdem ausführliche Berichte über die Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga.